Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Es ist dies heute bereits die 14. Veranstaltung in dieser jungen Reihe. Heute geht es um das Thema Stress und Burnout aus psychosomatischer Sicht. Wenn Sie diese Reihe verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir damit die Themen noch einmal aufgreifen und fortsetzen, mit denen wir im Herbst angefangen haben, um sie zu vertiefen, um diese Themen Stress, Burnout, Belastungen, wie wirken sich die gesundheitlich aus, besser zu verstehen. Und ich denke, man kann ja nie gut genug verstehen, was Stress ist, wie Stress wirkt, was Stress mit uns, mit unserem Körper macht, was es zu vermeiden gibt, was man besser nicht tun würde oder was man anders machen könnte, was man verändern könnte. Der römische Dichter Virgil hat schon gesagt, man wird aller Dinge überdrüssig, nur nicht des Verstehens. Und ich denke, er hat recht, man kann nie genug verstehen, weil wir Menschen ja auch so konstruiert sind. Wenn wir etwas verstehen, wenn wir ein Erklärungsmodell haben, dann geht es uns allein deshalb schon etwas besser, als wenn uns etwas völlig rätselhaft und schleierhaft vorkommt. Um das Leben besser verstehen zu können, braucht es allerdings Begleiter, erfahrene Begleiter, kompetente Begleiter, einfühlsame, liebevolle. Das sind die Expertinnen und Experten, die in dieser Reihe zu Wort kommen. Und heute ist es Dr. Georg Weinländer. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Psychotherapeut. Und er leitet das Department, die Abteilung für psychosomatische Medizin, derzeit noch im Landeskrankenhaus in Rankweil und ab nächstem Jahr dann, ab April nächsten Jahres im Landeskrankenhaus in Hohenems. Lieber Herr Dr. Weinländer, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen.
Danke vielmals, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Hanne Seemann hat kürzlich einen neuen Psychosomatik-Ratgeber herausgebracht und da schreibt sie, die meisten Leute irritiert es, wenn der Begriff psychosomatisch fällt. Und ich denke, vielleicht geht es auch Ihnen so und dass es deshalb gut, sinnvoll, notwendig ist, diesen irritierenden Begriff am Anfang zu klären. Ich möchte das nicht theoretisch machen, sondern zunächst mit zwei praktischen Beispielen. Die erste kleine Begebenheit, gerade erst in dieser Woche, vorgestern am Montag, da treffe ich zufällig einen ehemaligen Kollegen in der Stadt. Der ist jetzt schon über 80, also seit über 20 Jahren in Pension. Und er erzählt mir, was ich nicht gewusst habe, dass er sein Berufsleben lang immer wieder unter schweren Migräneattacken gelitten hat und an und für sich keine wirkliche Hilfe bekommen hat. Und dann sagt er, aber seit dem Tag, seit ich in Pension bin, habe ich nie mehr Migräne gehabt. Und dann fügt er hinzu, und da soll noch jemand sagen, dass das nicht mit den Nerven zum Tun hat. Ist das, Herr Dr. Weinländer, ein Beispiel für Stress, Auswirkungen von Stress aus psychosomatischer Sicht?
Naja, die Frage macht mich ein bisschen ratlos, denn wenn jemand sozusagen nur den Arbeitsprozess beendet und dadurch gesund wird, ist die Frage, ob es uns dann braucht.
Ja, man kann das ja oft beobachten, dass Menschen gerade in den letzten Berufsjahren auf dem Zahnfleisch daherkommen und man hat das Gefühl, die machen das nicht mehr lange und kaum sind sie in Pension, blühen sie auf und kommen daher wie das blühende Leben.
Ja, die Frage ist, finde ich, sehr gut. Das ist ein typisches Beispiel vielleicht auch, weil die, also in diesem Fall vielleicht, wenn das Arbeitsleben heißt ja, dass ich von außen an mich herangetragene Anforderungen habe und ich habe auch die zu bewältigen. Das heißt, ich habe einen sehr persönlichen Zugang zu diesen Anforderungen Und genau diese Mischung aus dem, was von mir gefordert wird und dem, wie ich damit umgehe, ist dann vielleicht das, was man Stress nennt. Und wir wissen heute aus der Neuroimmunologie, dass sozusagen das Immunsystem oder auch die Organsysteme auf seelischen Stress ansprechen. In dem Fall auch die Blutgefäße und die Kontraktion, das Weiter- und Engerstellen von Blutgefäßen, unter Umständen auch im Kopf. Also könnten diese Kopfschmerzen vielleicht auch damit einen Zusammenhang haben.
Wir werden diese Zusammenhänge noch ausführlich diskutieren. Nur einmal als Einstieg, dass Sie sozusagen etwas Fleisch bekommen, was psychosomatisch heißen könnte. Ein zweites, dramatischeres Beispiel. Eine Frau um die 50, sie ist jetzt alleinstehend, weil ihr Mann sich das Leben genommen hat. Und seither hat sie zwei Jobs. Sie hat deshalb zwei Jobs, weil die beiden so schlecht bezahlt sind, dass einer nicht genügen würde, um davon leben zu können. Sie müssen sich solche Arbeiten vorstellen wie Kassiererin im Supermarkt oder Putzfrau in einem Hotel oder Telefonvermittlung oder Service im Gastgewerbe oder ähnliches. Und sie sagt, nach einer mehrwöchigen, besonders stressigen Zeit in beiden Jobs, da hat's begonnen eines Abends, als sie im Auto heimfährt. Das Herz rast, sie spürt eine Enge in der Brust, Schwindel im Kopf, zu Hause kann sie nicht schlafen, sie muss am Morgen erbrechen, hat einen rasenden Puls und große Angst. Dann merkt sie in den nächsten Tagen und Wochen im Stress, also solange sie im Stress ist, solange sie viel zu tun hat, da fühlt sie sich noch einigermaßen wohl. Aber wenn es vorbei ist, wenn sie allein ist, dann kann sie nicht mehr zur Ruhe kommen, dann kann sie nicht mehr abschalten. Die Schlafstörungen werden ärger, es kommen Panikattacken in der Nacht, die dauern zuerst 10 Minuten und werden dann immer länger, bis zu 2 Stunden. Sie hat Atemnot, Herzrasen, extreme Schweißausbrüche. Sie sagt, wie wenn man mit einem Flemmgerät durch den Körper fährt. Und dann merkt sie, die ständig unter Leuten ist und der es unter Leuten auch gut gefällt, dass sie plötzlich die Leute nicht mehr ertragen kann, dass ihr die zu viel werden. Sie hat keinen Appetit, sie isst wochenlang kaum etwas, trinkt kaum etwas, aber muss jeden Tag erbrechen, länger als 1 Stunde. Es ist einfach alles zum Kotzen. Sie kennt sich nicht mehr aus, sie geht zum Arzt, der findet aber nichts. Der sagt, organisch ist alles in Ordnung und trotzdem fühlt sie sich mit all diesen Symptomen aber sterbenskrank. Und jetzt sagen natürlich manche, ja, die bildet sich das nur ein. Die spinnt, die ist hysterisch. In Wirklichkeit fällt ihr ja gar nichts, der Doktor findet ja nichts. Wie sehen Sie das aus psychosomatischer Sicht? Fällt der Frau nichts, spinnt sie wirklich?
Also sicher nicht. Interessanterweise ist es ja fast ein Gegensatz zum ersten Beispiel. Nicht? Im ersten Beispiel war es ja so, dass jemand sich ganz befreit fühlt, wenn er keine Arbeit mehr hat. Das heißt, dass er vielleicht diesen Druck, diesen Stressor vielleicht auch losgeworden ist und sich dadurch gut fühlt. Und im anderen Fall, der für die psychosomatische Medizin jetzt sicher auch sehr interessant ist, ist ja genau der Fall eingetreten, dass in Momenten der Entspannung, also dort, wo es mir eigentlich gut gehen könnte, wo ich jetzt keiner Arbeitsbelastung unterliege, gerade da geht es mir schlecht. Mhm. Und da ist ganz schön zu sehen, dass die Arbeit, also die Arbeit hat etwas sehr Stabilisierendes. Es gibt uns Struktur, es gibt uns Klarheit am Tag, es gibt uns auch ein Selbstwertgefühl und einen sozialen Stand. Und solange wir dieser Arbeit nachgehen können, sind wir auch vielleicht abgelenkt, könnte man fast sagen. Und gerade in den Momenten der Entspannung kommen aber diese Sorgen, Ängste, Befürchtungen, die uns quälen könnten, wenn wir nicht davon abgelenkt sind, und überfallen uns dann wie die Dämonen und dann geht's rund. Und das Wesen, finde ich auch, danke, dass Sie das übrigens so ein gutes Beispiel bringen. Das Wesen an der psychosomatischen Medizin ist genau das, dass es um nicht Organschäden primär geht, sondern um Störungen der Organfunktion. Das heißt, das Erbrechen ist jetzt eine starke muskuläre Funktion, auch des Magen-Darm-Trakts, eine funktionelle Störung nennt man das auch. Nur in einem Röntgenbild, Ultraschall oder in einer Computertomographie würde man eine Organveränderung nicht sehen. Und deswegen ist es so, dass man psychosomatische Erkrankungen vielleicht auch zum Teil damit definieren kann, dass man in den Organbefunden keine ausreichende Erklärung findet für die Beschwerden, die angegeben werden. Dennoch sind die da und absolut nicht eingebildet. Denn Erbrechen kann ich mir nicht einbilden. Ich erbreche oder ich erbreche nicht.
Ja, auch diese Passage mit dem Phlegmgerät, die hat mich so beeindruckt. Eben, wenn man heute oft hört, so Burnout, seine Modediagnose sind eingebildet, denke ich, wer sowas sagt, sollte sowas einmal erleben. Das kann man sich ja nicht einbilden. Ja. Also das ist ja, also fast wie eine Folter, wenn man das Gefühl hat, mit einem Phlegmgerät wird durch den ganzen Körper gefahren.
Also gut auch, dass dieses Beispiel dafür spricht, dass sozusagen der ganze Körper erfasst werden soll. Also wir erleben das ja auch, dass in der psychosomatischen Medizin natürlich einzelne Organe oder Organsysteme betroffen werden können. Aber wenn es gerade um Schmerzen geht zum Beispiel, es tatsächlich so empfunden wird, dass der ganze Körper betroffen wird.
Vielleicht zur Abrundung dieser beiden praktischen Beispiele als Einstieg noch ein Gedicht von Adolf Verlaster, das auch gerade erst an diesem Wochenende in der Zeitung war. Vielleicht haben Sie es gelesen, hinten da bei dieser Beilage über die Mundart-Gedichte. Und Adolf Verlaster überschreibt es mit Diagnose und heißt dann: Du erleuchtet mit allner Maschine, untersucht Verduss und Verdirn, aber das, was mir weh tut, mich manchmal würgt, hat man auf keinem Bildschirm, auf keinem Röntgenfilm sehen können. Hoffentlich hast du es einmal, er ist gleich eine gute Seele gsi. Das finde ich auch noch ein schöner Zusatz, eben weil er irgendwie das Gefühl hat, es ist eine seelische, eben eine psychosomatische Erkrankung, dass man noch sagen könnte, er sei eine schlechte Seele gewesen. Aber gut, jetzt der Reihe nach, wir brauchen etwas Theorie, oder es soll etwas Theorie kommen, um zu verstehen, eben wie diese psychosomatischen Symptome und die Auswirkungen von Stress erklärt werden können. Und da möchte ich Sie zunächst einmal fragen, was ist überhaupt psychosomatische Medizin? Ist eben, ich habe Sie ja vorgestellt als Facharzt für innere Medizin, nicht für psychosomatische Medizin.
Ja, in Österreich gibt es den Facharzt nicht. Es gibt in Österreich das Diplom für psychosomatische und psychotherapeutische Medizin. Das habe ich auch. In Deutschland hingegen gäbe es den Facharzt dafür. Und das Wort Psychosomatik setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich Psyche, Seele und Soma, das griechische Wort für Körper. Und wir wissen ja, dass Seele und Körper miteinander so verwoben sind, die sind untrennbar miteinander verbunden. Als Beispiel führe ich zum Beispiel gerne an, dass wenn man sehr aufgeregt ist oder man hat vielleicht ein wichtiges Vorstellungsgespräch und die Zukunft hängt davon ab und Sie wissen, dass der obere Generaldirektor, der Generaldirektoren jetzt hereinkommen wird und Sie werden ihn begrüßen, dann kann es sein, dass Sie merken, dass Ihre Hände ein bisschen feucht sind und dass Sie schwitzen. Und im Prinzip ist das eine rein somatische körperliche Reaktion, nämlich eine verstärkte Funktion der Schweißdrüsen, aufgrund einer seelischen Befindlichkeit, nämlich Ängstlichkeit. Und dieser Zusammenhang, in dem Fall Ängstlichkeit und verstärkte Schweißdrüsensekretion oder vielleicht das seelische Gefühl von Traurigkeit und eine Salzwasserproduktion, nämlich Tränen, ein rein körperliches Symptom, könnte man fast sagen. Daran lässt sich zum Beispiel ganz gut erklären, oder das ist etwas, was jeder kennt, oder vielleicht Nervosität vor Prüfungen, dass der Darm dann noch einmal da agiert und man denkt, ich muss da noch einmal auf die Toilette gehen, bevor ich mich da in diesen Prüfungssaal begebe oder einen Vortrag halte. Dann wären das so klassische psychosomatische Zusammenhänge, die man ganz gut verstehen kann.
Der Unterschied ist ja, dass die herkömmliche Medizin, die sogenannte Schulmedizin, in der Regel nur den Körper, nur das körperliche Symptom sieht, aber eben von diesen seelischen, gefühlsmäßigen Zusammenhängen ja nichts wissen will. Und psychosomatische Medizin sieht offenbar beides, betrachtet beide Ebenen.
Genau. Also man kann der Schulmedizin, ich bin selber ein Schulmediziner, ich komme aus einer Universitätsklinik in Wien und bin sozusagen als Zurgraster hierher gekommen, Gott sei Dank musste ich das Gedicht nicht vorlesen, weil ich hätte mich wahrscheinlich zum Kasperl gemacht. Und dort ist es schon auch so, dass die Schulmedizin, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, durch den Beginn der technischen Entwicklungen und auch der Möglichkeiten, in den Körper noch genauer und noch mehr hineinzusehen, bis heute sozusagen in die ganzen molekularbiologischen Techniken, wo man auch DNA, also genetische Sequenzen sozusagen sichtbar machen kann, dass man die Ursache der Erkrankungen immer mehr im Detail gesucht hat und natürlich auch die Geräte entwickelt hat, um das zu können. Und nicht bösartig, denke ich, sondern vielleicht etwas fahrlässig, aber sicher nicht in böser Absicht, das Gesamte nicht mehr gesehen hat. Und man sieht auch heute noch, dass vielleicht praktische Ärzte, Landärzte, die noch Zeit haben, das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor. Psychosomatische Medizin braucht Zeit. Es braucht Gespräch, es braucht Zuhören, es braucht Verständnis. Ein Landarzt, der vielleicht die ganze Familie kennt, also in Amerika gibt es den Begriff des Family Doctors. Ein Family Doctor ist ein praktischer Arzt, der eine gute Ausbildung in Kinderheilkunde, aber auch in Altersheilkunde hat und ein sonst sozusagen praktischer Mediziner ist, der die Familien und deren Geschichte und auch gut kennt. Der versteht die Zusammenhänge von Erkrankungen oder eben psychosomatischen Störungen, die ja immer als körperliche Erkrankungen präsentiert werden, sicher gut und besser als jemand, der sehr fokussiert sich jetzt nur mit einer Bauchspeicheldrüsenzelle befasst.
Das schreibt Hannes Seemann auch. Also dieser Begriff Psychosomatik, sagt sie, ist deshalb so irritierend, weil sich das Symptom in der Regel überhaupt nicht psychisch anfühlt. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Panik oder Angst oder Trauer oder Glück, da weiß man schon, dass Gefühle, die Seele im Spiel ist, sondern eben das Symptom fühlt sich ganz und gar körperlich an und es tarnt sich geradezu wie ein echtes Körpersymptom und ist von einem solchen auch erst einmal nicht zu unterscheiden. Können Sie uns ein Beispiel geben, also eben, wo man so ein ganz eindeutiges Körpersymptom vor sich hat und zunächst einmal überhaupt nicht an psychische Hintergründe denkt?
Ja, so ein Klassiker, und das ist also zumindest hier in Vorarlberg auch sicher so, dass der Hauptbeschwerdegrund oder der Hauptaufnahmegrund eigentlich auch an unserem Department ist die anhaltende chronische Schmerzstörung, also sind sozusagen Schmerzsymptome. Wobei ist auch wichtig zu sagen, nicht? Es präsentiert sich eindeutig als Körpersymptom. Und dann ist es allerdings so, dass natürlich, wenn ich nur Schmerz spüre oder sehr viel Schmerz spüre, dann macht mich das wieder depressiv, weil ich spüre, ich kann vielleicht meinen Sport nicht machen oder ich habe weniger Antrieb. Und dann wird die depressive Verstimmung, mit der man sich dann präsentiert, wird dann auf das Körperliche zurückgeführt. Und dann heißt also, ja, ich habe den Schmerz und deswegen bin ich so traurig und depressiv. Was noch nicht im Denken drinnen ist, dass der Schmerz vielleicht deswegen entstanden ist, weil es Traurigkeit, Depression, Ängste, Schamgefühle, Versagensgefühle und so weiter gibt, die diesen Schmerz auslösen, aufgrund eines relativ einfachen Zusammenhangs, nämlich, es ist wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir Gefühle wahrnehmen, ob das jetzt Gefühle sind von Scham, von Angst, von Trauer, dann nehmen wir die deswegen wahr, weil sich gerade zu diesem Zeitpunkt in unserem Körper chemisch etwas verändert. Und diese Umstellung der chemischen Substanzen, also zum Beispiel ein Klassiker sind die Stresshormone, die geben uns das Gefühl von Ärger oder Wut zum Beispiel. Und genau diese Hormone wirken aber nicht nur jetzt auf ein Zentrum, das mit Emotionen zu tun hat, sondern die wirken auf den ganzen Körper. Wir wissen heute, also wir wissen ja alle, dass Schmerz etwas ist, was im Gehirn entsteht. Es gibt also dort Zentren, die einzelne Körperregionen im Gehirn gut abbilden und dort eine Anflutung von Stresshormonen, die erzeugt dann eine Schmerzsymptomatik, die tatsächlich auch als Körperschmerz gefühlt wird und nicht eingebildet ist. Und dafür gibt es also reichlich und gute wissenschaftliche Arbeiten, die das belegen.
Und wenn man aber den Schmerz untersucht, findet man eben körperlich nichts.
Man findet nichts. Es ist wieder eine funktionelle Störung, in dem Fall sozusagen der Leitungsbahnen und der Nervenleitungsbahnen, die aufsteigende, verstärkende Bahnen und absteigende, hemmende Bahnen hat. Und aufgrund dieser hormonellen Umstellung kommt es da zu einer Veränderung. Und ich nehme teilweise auch Berührungen oder kaltes, warmes, lauwarmes Wasser verändert war und ich kann dann auch tatsächlich Schmerz empfinden. Und natürlich ist es auch logisch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier Schmerz im Knie, es tut mir mein Kniegelenk so weh. Und es stellt sich dann heraus, dass es damit vielleicht einen psychosozialen, also einen seelischen und sozialen Zusammenhang geben könnte, dann ist das sehr schwer zu akzeptieren. Denn wir wissen ja oder wir denken ja so, wenn ein Schmerz hier ist, dann muss die Ursache für den Schmerz auch hier sein. Nur die Ursache ist immer da oben und das ist wichtig, das zu verstehen.
In früheren Sendungen, ich hatte das Glück, mit Dr. Weinländer aktuelles Thema und Fokus auch schon machen zu können. Da haben Sie ein Beispiel erzählt, das mir das so ganz eindrücklich und unvergessen klar gemacht hat, was es heißt, ein Körpersymptom, eben ein seelischer Schmerz, der sich als eindeutiges Körpersymptom präsentiert und was ganz lange braucht, bis man den findet. Das ist die Geschichte von diesem unerklärlichen Gesichtsschmerz. Könnten Sie die uns noch einmal erzählen?
Ja, das war eine sehr interessante Patientin, war eine Dame, etwa, ich glaube, 54 Jahre alt und kam mit einem unklaren Gesichtsschmerz hier im Bereich des linken Kiefergelenks. Und sie war, wie das bei uns meistens der Fall ist, die Patienten, die zu uns kommen, sind vorher schon sehr gut untersucht. Es wurde alles angeschaut. Und man hat in dem Fall eine neurologische Untersuchung gemacht, man hat eine Computertomographie gemacht, man hat eine Magnetresonanztomographie des Kiefergelenks gemacht, Panoramaröntgen, also zahnärztliche Untersuchungen. Es war einfach nichts zu finden. Und die Sache war die, dass sich dann relativ rasch herausgestellt hat, dass diese Dame in ihrer Kindheit vom Vater und auch vom älteren Bruder und auch zu Beginn ihrer Ehe in den ersten Jahren von ihrem Ehemann immer wieder geschlagen wurde. Und alle diese Personen waren Rechtshänder. Und alle diese Personen haben sie immer wieder hier auf die linke Backe geschlagen. Dieser Schmerz war dann 20, fast 30 Jahre nicht mehr da. Und als sie zu uns kam, ist der Schmerz aufgetreten in einer Arbeitssituation, wo sie eine neue Vorarbeiterin zugeteilt bekommen hat, die alte, mit der sie sich gut vertragen hat. Sie war 30 Jahre schon in dieser Firma, ist in Pension gegangen und diese neue Vorarbeiterin im Sinne auch des sich Profilierens und des Durchgreifens hat eben diese Dame als Untergebene vielleicht auch gehabt, die eine Person, die sich nicht gut wehren kann, die eher unterwürfig ist und vielleicht auch ein schwächeres Glied im Team und wurde von dieser neuen Vorarbeiterin ziemlich hart rangenommen und hat auch immer wieder das Gefühl bekommen, nicht gut genug zu sein, also Insuffizienzgefühle, nicht zu genügen, Unterdrückung, Abwertung, alles das hat sie erlebt und plötzlich taucht dieser Schmerz wieder auf. Natürlich nach 30 Jahren bringt sie diesen Schmerz nicht mehr mit ihrer Vergangenheit in Verbindung, aber Sie kennen vielleicht den Begriff des Schmerzgedächtnisses. Und das Interessante ist, dass in diesem Fall eine körperliche Empfindung mit einem seelischen Gefühl, nämlich ich bin ausgeliefert, ich kann mich nicht wehren, weder gegen meinen älteren Bruder, noch gegen meinen Vater, noch gegen meinen Mann, dass dieses Gefühl 30 Jahre später im Sinne einer Arbeitsplatzsituation, wo ich mich auch unterlegen und ausgeliefert fühle, wurde das reaktiviert und im Sinne der Koppelung von Schmerz und Gefühl ist genau dieser Schmerz wieder aufgetaucht. Also das war ganz interessant, das so zu sehen. Und als ihr das dann bewusst wurde und klar wurde, dann ist er auch wieder weggegangen. Es war dann möglich, sozusagen mit ihr zu besprechen oder sich auch eine Abgrenzung zu finden und auch beim Arbeitgeber sozusagen das dann zu erklären. Und dann war das wieder erledigt. Also es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es sozusagen ein Schmerzgedächtnis gibt und dass es eine Koppelung zwischen seelischem Empfinden und körperlichem Empfinden gibt, das auch jederzeit wieder reaktivierbar ist. Wie wir das kennen, nicht? Also viele von Ihnen haben vielleicht sehr unangenehme Situationen erlebt und wenn Sie in eine ähnliche Situation wieder geraten, tauchen diese alten Gefühle von damals wieder auf.
Aber das Entscheidende eben zum Verständnis ist, die Basis ist das Gefühl, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins und das produziert die körperlichen Schmerzen. Also genau umgekehrt, eben normalerweise, noch einmal sieht man den Schmerz und Körperorgane und untersucht du alles und also verwechselt damit eigentlich Ursache und Wirkung.
So ist es. Nämlich das Gefühl und die Emotion und in diesem Fall das Gefühl von Scham, von Insuffizienz, also von nicht ausreichend, von abgewertet werden, von Hilflosigkeit, von Unterdrückung, aktiviert eine Stressachse. Also es ist das Stresshormon Cortisol in diesem Fall, das hier sehr aktiv wird. Und durch diese Aktivierung des Stresshormons Cortisol wird auch das Schmerzzentrum neuerlich aktiviert. Und es gibt sozusagen dieses Gedächtnis, also wenn jetzt Schmerz aktiviert wird, dann genau der, den ich schon mal erlebt habe. Es muss nicht unbedingt einer sein, den ich selber erlebt habe. Es kann auch jemand sein, es kann ein Schmerz sein, der in der Familie immer schon da war. Das ist auch sehr häufig. Also es kommen Organe entgegen, Menschen, die als Kinder so aufgewachsen sind, dass sie immer still sein mussten, weil die Mutter hat die Migräne oder Kinder spielt es nicht so laut, dass die dann selber im Erwachsenenalter auch eher zu einer Migräneschmerz neigen, weil sie das sozusagen schon ein bisschen konditioniert darauf vorbereitet in ihrer Familie so erlebt haben. Mhm. Mhm.
Das Beispiel zeigt auch etwas, was für psychosomatisches Verständnis ganz wichtig ist. Das Organ, an dem man eben den Schmerz spürt, ist nicht krank.
Ja.
Also eben dieses Kiefer, wie Sie eindrücklich geschildert haben, das wurde fünffach oder zehnfach untersucht, aber das war ja in Ordnung.
Ja.
Aber die Funktion ist gestört.
In dem Fall ist es so, dass dieser Schmerz dort aufgetreten ist, aufgrund von, es sind ja dort blaue Flecken entstanden, es ist dort eine Prellung entstanden, es ist eine Entzündung der Beinhaut entstanden, die besonders schmerzhaft ist. Und dieses Schmerzgedächtnis sozusagen speichert jetzt diese Erfahrung in seinem Gedächtnis ab, in seinem Zentrum ab. Und diese Erinnerung kann durch eine körperliche Berührung an dieser Stelle wieder wachgerufen werden. Das heißt, ich finde heute, wenn ich jetzt eine Magnetresonanztomographie mache, keine Beinhautentzündung mehr, keine Prellung mehr, keinen Bluterguss mehr. Es ist lediglich aufgrund der sensorischen Fasern, also die Haut und Muskulatur ist enorm gut durchwachsen von Zellen, von Bahnen, von Leitungen. Es ist ein sehr sensibles Organ. Und aufgrund sozusagen dieser hormonellen Ausschüttung im Stress, also in dem Fall Stress durch Abwertung und durch das Gefühl, nicht zu genügen und nicht ausreichend gut zu sein, wird genau das wieder aktiviert. Mhm. Nämlich im Schmerzzentrum im Gehirn selber. Und dann kommt das zustande.
Jetzt könnten Sie uns wahrscheinlich den ganzen Abend lang für ganz verschiedene Organe solche Beispiele erzählen. Vielleicht nur noch kurz zwei möchte ich gern ansprechen, weil die auch sehr häufig sind. Herz spürt da oft so einen Druck und alle möglichen Schwierigkeiten und ist dann natürlich auch sehr alarmiert und lässt auch alles Mögliche untersuchen. Aber beim Herz kann es genauso gehen wie beim Kiefer.
Ja, also es kann überall dort so gehen, wo man das vielleicht schon seit Jahrhunderten auch weiß, denn ich denke, Sie alle hier kennen ganz gute psychosomatische Ausdrücke. Also das gebrochene Herz zum Beispiel wäre so etwas. Das gebrochene Herz oder ich weiß nicht, ob Ihnen was einfällt, die Nase voll zu haben im Sinne einer Erkältungskrankheit, also einer Schwächung des Immunsystems. Oder es bleibt mir die Luft weg im Sinne sozusagen der Luftnot eines Asthmatikers in einem Stress. Oder also was alles
Beispiel, es noch gibt. Es ist zum Kotzen bei dieser.
Oder es ist zum Kotzen, genau. Mhm. Nicht? Also was auch sozusagen bei den Essstörungen ein Thema ist, bei den bulimischen Störungen ein Thema ist. Das Herz ist sicher ein Organ, das so als zentrales Lebensfunktionsorgan gesehen wird und das auch sehr mit dyadischen Beziehungen zu tun hat, also mit Zwei-Personen-Beziehungen zu tun hat. Diese Mutter-Kind-Beziehung ist sozusagen sicher eine ganz wichtige oder sagen wir Kind und primäre Bezugsperson, weil wir wachsen ja nicht immer oder haben nicht immer das Glück, mit einer Mutter aufzuwachsen, sondern vielleicht in einem Heim. Also für die Zweierbeziehung ist Herz zum Beispiel oft ein wichtiges Thema. Und es ist sozusagen ein zentrales Lebensorgan, das mir vielleicht in Momenten von Trennung oder in Momenten von Schwierigkeiten in Beziehungen dann auch wehtut.
Wenn man sich mit Psychosomatik befasst, dann stößt man immer wieder auf den Satz, der Körper spricht für die Seele und mit dem Fachbegriff wird das Somatisierung genannt. Was ist damit gemeint, der Körper spricht durch die Seele oder mit Somatisierung?
Mit Somatisierung ist gemeint, dass man, also wir müssen überlegen, wenn ich, es war sehr gut in Ihrer Einführung, Sie haben gesagt, mitfühlende, einfühlende, liebevolle Personen, die einen begleiten. Und das sind natürlich jetzt nicht unbedingt Therapeuten und das sind nicht unbedingt Lehrer, aber es sind in erster Linie sicher Eltern. Also wenn wir sozusagen das Glück haben, so aufzuwachsen, und mit liebevollen und einfühlenden, uns begleitenden Personen aufzuwachsen, dann ist es so, dass wir auch lernen, mit Konflikten, die wir ja alle haben, besser umzugehen. Und als Konflikt bezeichnet man vielleicht eine Situation, eine innerpsychische Situation, wo zur gleichen Zeit zwei gegeneinander strebende Bewegungen wirksam sind. Also ich möchte gern, aber ich darf nicht. Oder ich tät so gern, aber ich soll nicht. Und sozusagen diese Konfliktsituation ist etwas, was wir alle kennen. Und als Kinder, schon auch als Kleinkinder, ist es ja so, dass wir nicht die Möglichkeit haben, also ein 1-Jähriger wird nicht seine Mutter winken und sagen, du, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Zuwendung. Das wird er nicht können, sondern er wird versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, wenn er in einer Konfliktsituation ist und wenn er sozusagen in einer ratlosen Situation ist. Und das Verschieben in den Körper, also die Möglichkeit, vielleicht auch krank zu werden, ist eine. Zu rufen und zu schreien wäre eine. Oder vielleicht auch schlimm zu sein und aufzufallen wäre eine. Es kann allerdings sein, dass ich sozusagen zu einem weiteren Mittel greifen muss, um meine Aufmerksamkeit auch irgendwie zu bekommen. Und dazu dient unter Umständen auch Krankheit und Erkrankung. Das ist vielleicht ein Teil. Der zweite Teil ist der, und das ist vielleicht jetzt sogar noch früher, wenn man Kleinkinder beobachtet, dann ist es so, dass jede Art von Gefühl, die sie haben, immer körperlich ausdrücken. Sie schreien oder sie strampeln oder sie winden sich oder sie machen auf jeden Fall, geben sie klar auf einer körperlichen Ebene zu verstehen, dass sie etwas haben, ohne zu wissen, was es ist. Sie wissen nur, mir geht's nicht gut, ich habe ein Unlustgefühl, aber sie könnten es nicht benennen. Die einfühlsame begleitende Mutter nimmt jetzt dieses Kind hoch und erklärt dem Kind, was es hat. Also die Mutter ist dann die, die sagt, ach, ist dir heiß oder brauchst du was zu trinken oder ist dir kalt oder hast du Hunger oder hast du deine Windel voll. So lernen wir sozusagen langsam auch unsere Gefühle, unsere Affekte zu benennen und können sie später auch ausdrücken und können darüber sprechen. Jetzt ist es so, dass wenn wir nicht angehört werden, dann kann sein, dass Krankheit zum Beispiel eine Möglichkeit ist, um einen sogenannten Krankheitsgewinn, also Zuwendung und Liebe und Betreuung zu bekommen. Und unter Umständen in meiner späteren Lebensphase kann es sein, obwohl ich schon lange sprechen, also verbalisieren kann und mich trotzdem nicht gehört fühle, dass ich dann vielleicht wieder auf ein altes Muster zurückgreife und sage, ach du meine Schulter, die quält mich heute so. Und er sagt, ja was ist denn mit deiner Schulter? Brauchst du irgendwas? Soll ich dich einreiben? Und dann habe ich sozusagen eine Art von Zuwendung vielleicht bekommen oder auch ein Angehörtwerden, das ich sonst nicht bekommen hätte. Also ich somatisiere, ich verschiebe vielleicht einen Konflikt in den Körper und kann dadurch einen Krankheitsgewinn erzielen. Das wäre eine Sache. Und die Frage ist, wieso verschiebe ich einen Konflikt in den Körper? Nicht alle von uns haben die Möglichkeit gehabt, so sicher aufzuwachsen, dass wir auch über Konflikte sprechen durften, dass wir zu Hause vielleicht auch protestieren durften oder sagen, was uns nicht passt. Und daher komme ich manchmal in den Konflikt, soll ich es sagen, darf ich es sagen oder soll ich es nicht? Und dann hilft mir manchmal der Körper da heraus. Also vielleicht... Ich denke zum Beispiel, in der Sexualität ist das häufig, dass man zum Beispiel einen Harnwegsinfekt entwickeln könnte. Ein Harnwegsinfekt kann mich vielleicht vor Dingen schützen, die ich gar nicht möchte. Ich kann es aber nicht sagen oder ich traue mich es auch nicht zu sagen. Ich traue mich es nicht auszusprechen. Könnte ja den anderen verletzen. Das ist immer wieder ein Thema. Darf ich das sagen? Soll ich das? Also kann ich sozusagen auch ein Krankheitssymptom entwickeln. Das tue ich aber nicht bewusst. Das ist ja wichtig, dass das immer auf der unbewussten Ebene passiert. Und dann habe ich den Konflikt zunächst einmal gelöst.
Also zwei Dinge habe ich jetzt bisher gelernt oder sind für dieses Verstehen von psychosomatischen Krankheiten wichtig. Das erste, dass Gefühle die Ursache von körperlichen Schmerzen sein können und dass bei diesen Gefühlen eben oft ein aktueller Konflikt sich mit einem alten Konflikt, also mit etwas, was eben in der Kindheit, was meistens sehr weit zurückliegt, verzahnt. Also dass da schon eine alte Wunde oder sozusagen ein fruchtbarer Boden da ist, auf den dieser Konflikt wieder drauf fällt.
Ein fruchtbarer Boden ist sehr gut gesagt. Genau das ist es. Also ein Boden, der in der Kindheit vielleicht aufbereitet wurde, wenn ich aufwachse in einer Umgebung von Abwertung und nicht die Möglichkeit habe, sozusagen auch ein stabiles Selbstwertgefühl zu haben, vielleicht auch wie diese Dame in der Fabrik, und dann treffe ich später auf jemanden, der mir genau das gleiche Gefühl wiedergibt, dann hat er mich sozusagen dort, wo ich schon als Kind war, mit diesen selben Gefühlen von Scham und Ungenügendsein. Und die sind dann auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Ja.
Also man kann sagen, Gesundheit ist auch eine Gefühlssache. Nicht nur Gefühlssache, klar, hängt sicher auch vom Essen, von der Bewegung, von den Genen und von vielen Dingen ab, aber eben auch von den Gefühlen. Gesundheit ist ja auch eine Gefühlssache.
Auch Essen und Bewegung, weil Sie das erwähnen, nicht jeder isst gleich. Und es gibt Menschen, die ernähren sich ganz bewusst sehr gesund. Und es gibt Menschen, die bewegen sich ganz bewusst. Also die haben sozusagen ein Gesundheitsverhalten. Das hat was mit Selbstwert zu tun. Wie viel bin ich mir wert? Bin ich mir vielleicht das Vollkornbrot wert, das etwas teurer ist? Oder das biologische Produkt wert, das etwas teurer ist? Und dieses Selbstwertgefühl ist auch schon etwas, was ganz früh in unserer Persönlichkeitsentwicklung festgelegt wird.
Wie sich Gefühle auswirken können, da gibt es ja eine Fülle von interessanten Studien oder Berichten. Nur zwei, drei, die mir interessant vorgekommen sind. Da gab es in den 30er Jahren schon etwas, was man heute gar nicht mehr machen könnte ein medizinisches Experiment in Indien. Opfer des Versuchs war ein Mann, der zum Tode verurteilt war. Und ein Arzt überzeugte ihn, dass es angenehmer sei, Schmerz und schmerzloser sei, statt aufgehängt zu werden, also statt am Strick, am Strang zu sterben, durch Verbluten zu sterben. Und der Gefangene willigte ein, ließ sich ans Bett fesseln und die Augen verbinden. Der Arzt brachte mit Wasser gefüllte Beutel am Bett an, ritzte dem Gefangenen die Haut an Händen und Füßen nur ein bisschen auf und ließ das Wasser in Schüsseln tropfen. Der Gefangene hörte es tropfen, der Arzt sang, und als alles Wasser in die Schüssel geronnen war, schien der Gefangene eingeschlafen. Aber es war ein Irrtum, der Gefangene war gestorben. Dabei hatte er kaum Blut verloren. Also einfach das Gefühl, es tropft, ich blute aus. Also unglaublich, wenn man sowas liest. Dann andere, so aktuellere Studien. Man hat Untersuchungen gemacht mit Handyattrappen und die Teilnehmer sollten sagen, ob sie von der GSM-Strahlung Kopfweh bekommen. Aber sie wussten natürlich nicht, dass es nur Attrappen sind. Sie glaubten, es sind echte Handys und sie haben natürlich Kopfweh bekommen. Und Ähnliches hat man mit Handymasten gemacht, weil die Leute überzeugt sind, dass die Strahlung schädlich ist. Man hat die Handymasten ausgeschaltet und die Menschen haben trotzdem Kopfweh bekommen, weil sie daran geglaubt haben, dass die Strahlung schädlich ist. Das sind vielleicht...
Das wäre das klassische Beispiel für den Nocebo-Effekt, der das Gegenteil von dem ist, was man auch Placebo-Effekt nennt.
Aber eben, das würde zum Beispiel heißen, dass Angst, also so ein starkes Gefühl ist, das uns sehr krank machen kann. Auch eben hier in all diesen, drei Berichten geht es ja um Angst. Angst auch etwas, was man weit wegschiebt, was man gerne gar nicht so wahrnimmt. Aber Angst wäre das Gefühl, das uns auch auf vielfältige Art krank machen kann.
Also Angst ist im Prinzip ein sehr sinnvolles Gefühl, weil es uns schützt. Also wenn ich Angst habe, an die Klippe zu gehen, dann hat das den Sinn, dass ich bremse und nicht hinunterfalle. Oder es hat auch vielleicht, man muss ja überlegen, dass wir, also auch wenn wir von Handys oder Laptops sprechen, dass sich unsere Welt um uns herum rasend schnell entwickelt, wir selber aber nicht. Also wir sind von den Steinzeitbewohnern nicht sehr weit entfernt, was sozusagen unsere Möglichkeit der biologischen Funktionen betrifft. Und Angst bedeutet auch, dass mein Körper im Wesentlichen zwei Dinge tun muss oder vielleicht drei. Das eine wäre sozusagen, mich zu stellen und zu kämpfen, weil es könnte ja ein Wolf, der mich anspringt, der macht mir Angst, also ich muss jetzt kämpfen, oder mein Nachbar, der mir meine Frau rauben will, oder ich muss davonlaufen. In beiden Fällen brauche ich jetzt eine starke Durchblutung der Muskulatur. Ich brauche hellwache Augen. Ich brauche mein Verdauungssystem jetzt eher weniger. Ich brauche also die Möglichkeit, sozusagen Stärke zu entwickeln, um mich zu stellen, zu kämpfen oder davon zu laufen. Die dritte Möglichkeit wäre vielleicht, das machen Menschen eher weniger, aber doch manchmal ist dieser Todstellreflex, also das das sozusagen einfrieren in seiner Bewegung, weil da geht gar nichts mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass Angst hier, das sieht man ja dann auch, mobilisiert eine enorme Kraft. Und wenn Sie vielleicht jetzt sich überlegen, dass Sie in eine Höhle gehen und Sie kriegen Angst und Sie erschrecken, dann würde jeder von Ihnen, wenn er diese Bewegung jetzt macht, wahrscheinlich so machen. Das ist eine ganz normale Bewegung, die dazu dient, also diesen Weichteil Hals, der sehr empfindlich ist, zu schützen. Mhm. Das bedeutet, wir haben sofort eine körperliche Reaktion auf das Gefühl Angst, nämlich eine muskuläre Anspannung. Also ich habe jetzt auch so unbewusst sogar Fäuste geballt. Ne? Das bedeutet,
neben all dem, was in seiner ganzen Körperchemie abläuft, also wo alle Systeme hochgefahren werden.
Richtig. Und jetzt ist es so, dass natürlich Menschen, die heute werden wir nicht mehr von Säbelzahntigern angegriffen und auch nicht von Wölfen, sondern wir werden vielleicht von Arbeitgebern bedroht oder von Arbeitslosigkeit bedroht oder von unangenehmen Nachbarn am Telefon oder wie auch immer. Auf jeden Fall, unsere Reaktionen sind immer noch die gleichen. Und Menschen, die jetzt auf einer chronischen Art und Weise, das heißt über ein ständiges Level ängstlich sind und Angst haben, führen automatisch sozusagen auch eine Verspannung, ich bin angespannt, eine Verspannung der Muskulatur statt. Und diese Verspannung der Muskulatur wird dann sozusagen in Form von Schmerzen, von Verspannungen, Schmerzen und Zug an der Wirbelsäule und Wirbelsäulenbeschwerden und Rückenschmerzen, die heute sozusagen ja noch der zweit- oder der häufigste bis zweithäufigste Faktor für Frühpensionierungen sind, wirksam. Mhm. Also das sind so klassische psychosomatische Zusammenhänge.
Und diese Zusammenhänge, das ist ja auch wichtig, das sind ja nicht nur Behauptungen, die jetzt jemand macht, sondern die sind heute gut belegt, gut untersucht, man kann sie auch nachweisen.
Man kann sie nachweisen, man kann sie auch bildgebend nachweisen. Ja. Also die funktionelle Magnetresonanztomographie macht das heute gut möglich. Mhm.
Mhm. Noch zwei Beispiele, wie eben Stress Krankheit erzeugt oder psychosomatisch krank macht. Ich habe gelesen, wer Stress in der Partnerschaft hat, hat eine schlechtere Wundheilung. Offenbar, dass die Wundheilung schlechter funktioniert. Und wer Stress am Arbeitsplatz hat, hat ein viel höheres Risiko, Rückenschmerzen zu bekommen.
Ja, also es gibt eine ganz gute Schweizer Studie, die ist von letztem Jahr, die das siebenfach erhöhte Risiko beschreibt, ja, für Rückenschmerzen durch Stress am Arbeitsplatz. Eine ganz interessant, dass Sie das erwähnen, denn auch in Österreich hat sich in den letzten 15 Jahren wurde sehr viel Geld ausgegeben und sehr viel Energie auch verschwendet für den ergonomischen Arbeitsplatz, weil Rückenschmerzen waren ja für die frühzeitige Pensionierung der Grund Nummer eins. Also der tiefe Rückenschmerz, Lower Back Pain, auch in Amerika ist das ein häufiges Phänomen. Und man hat
da unten?
Genau, also Lower im unteren Teil, im Lendenwirbelbereich, also zwischen L4, L5, das ist sozusagen die häufigste, weitaus statistisch häufigste Region. Und es hat sich herausgestellt, dass die Investments für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung im Wesentlichen kaum bis gar nichts gebracht haben. Die Symptomatik ist nach wie vor die gleiche. Und wir wissen heute, dass Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ein so hohes Risiko dafür. Es ist genau das Gleiche, was wir vorher gesagt haben. Es ist die muskuläre Anspannung und die muskuläre Verspannung, die hier eine große Rolle spielt. Und interessanterweise ist es so, dass in der Statistik von 2010 zum Beispiel in Österreich der Hauptgrund für vorzeitige Pensionierung zum ersten Mal abgelöst wurde bei Angestellten. Es ist nicht mehr der Rückenschmerz, sondern es ist die seelische Störung. Und an zweiter Stelle der Rückenschmerz. Und bei Arbeitern ist es an erster Stelle der Rückenschmerz und an zweiter Stelle die seelische Störung. Was ich aber deswegen
ganz knapp,
nur
noch fast gleich.
Fast gleich, was eben interessant ist, weil die Verschränkung dieser beiden da auch in diesen statistischen Ebenen so eng ist. Mhm.
Gut, das war jetzt so, der Titel heißt Stress und Burnout aus psychosomatischer Sicht. Ich möchte noch speziell auch zum Burnout kommen, so wie wir das im Herbst auch gemacht haben. Wenn man sich mit Burnout befasst, dann stößt man auch auf eine Fülle von körperlichen Symptomen, die mit diesem Ausgebranntsein zusammenhängen. Kopfschmerzen, Durchfall, Schweißausbrüche, bleierne Müdigkeit, körperliche Schwäche, Magen-Darm-Probleme, Erkrankungen der Muskeln, Knochen und des Gewebes und damit verbundene Schmerzen wieder, also Muskelschmerzen und Rückenschmerzen, Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Schlafstörungen, Schwindelsymptome, Panikattacken und all diese körperlichen Symptome meistens auch ohne entsprechenden körperlichen Befund. Und ich habe schon mehrmals auf dieses wunderbare Buch hingewiesen, Miriam Meckel, Brief an mein Leben, Erfahrungen mit einem Burnout. Das ist die Erfolgsfrau, die Powerfrau, die in der ganzen Welt herumgereist ist, bis sie zusammengebrochen ist. Und sie war dann ein paar Wochen in einer psychosomatischen Klinik im Allgäu und hat in diesem Buch auf für mich beeindruckend ehrliche, echte, authentische Weise ihre Erfahrungen mit diesem Burnout beschrieben. Und sie schreibt auch, dass sie sich in den trockenen medizinischen Symptomauflistungen in allen erkennt, also nämlich von Hyperaktivität und Verleugnung eigener Bedürfnisse bis zur Gleichgültigkeit, vom Nicht-Abschalten-Können bis zur immerwährenden Müdigkeit, in Schwächegefühlen, Energiemangel, Schlafstörungen, Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Kopf- und Rückenschmerzen bis zu Konzentrationsstörungen und Kreativitätseinbrüchen. Und sie schreibt dann auch das habe ich langsam gelernt, dass es fast immer eine psychosomatische Konstellation ist, eine Verbindung aus physischen, also körperlichen und psychischen, seelischen Problemen, die Burnout-Patienten kennzeichnet. Und ich habe lernen dürfen, dass ich nicht allein bin. Es gibt viele Menschen, die unter vergleichbarem oder ähnlichem leiden. Aber sie schreibt dann auch noch, dass sie die Diagnose Burnout nicht mag. Ich hasse dieses Wort. Ich mag es nicht für die Beschreibung meines Zustandes benutzen. Herr Dr. Weinländer, wie geht es Ihnen mit dem Begriff Burnout?
Ähnlich. Burnout, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt ich brenne aus. Und in Deutsch wird es übersetzt als ausgebrannt sein. Das wäre ja dann schon, das passt nicht ganz gut zusammen. Wichtig vielleicht zu wissen ist, dass Burnout ein Begriff ist, der von einem Deutschen, Freudenberger hieß er, 1974 publiziert wurde. Er selber war Sozialarbeiter, ist dann in die USA gegangen und hat dort die Psychoanalyse erlernt, die Psychotherapie erlernt und hat an sich selber bemerkt, dass er im Umgang mit seinen Klienten plötzlich zynisch wurde, was natürlich als Psychotherapeut sehr unbrauchbar ist. Also wenn ich beginne, mich über meinen Klienten lustig zu machen oder zynische Bemerkungen zu machen, dann muss ich aufhören. Es geht nicht, weil ich habe sozusagen meine Verantwortung schwer missbraucht. Also Freudenberger hat dann sich selber lang beobachtet und hat geschaut und hat dann eine 12-teilige Skala sozusagen aufgestellt, wie ein Zifferblatt, und hat dort beschrieben, für Leute, die sehr engagiert in einem sozialen Beruf tätig sind, dass sie immer mehr mit einer hohen Motivation arbeiten, immer mehr eigene Bedürfnisse zurückstellen, dass sie immer mehr umdeuten und umbewerten, das heißt auch eigene Symptome, die sie spüren, als gar nicht so schlimm oder im Vergleich zu jemandem anderen ist es ja gar nicht so arg, also eine Umdeutung und Umbewertung, bis hin dann auch zum sozialen Rückzug und so weiter und so weiter. Interessanterweise hat er an der 11. Stelle von 12 hat er die Depression festgesetzt und an der letzten Stelle das Wort Burnout. Das bedeutet, Burnout ist im Grunde nicht eine Diagnose, die ein Arzt oder eine Institution jemandem stellen kann. Sie haben einen Burnout, das geht eigentlich gar nicht. Sondern Burnout ist etwas, was ich an mir selber beschreibe und bemerke, wenn ich in diesem Fall in einem Sozialberuf tätig bin. Es wird heute missbräuchlich verwendet oder es wird inflationär, könnte man vielleicht sagen, verwendet. Die Symptome, die Sie vorgelesen haben, also bis hin zu Durchfall und Schweißausbrüchen, wären dafür nicht typisch, also für das, was man Erschöpfungsdepression nennt. Nur die Stigmatisierung des Wortes Depression, das hat man nicht so gern. Burnout klingt vielleicht heldenhafter, weil man sagt auch, es gibt diesen Satz, ausgebrannt sein kann nur jemand, der mal gebrannt hat. Also der sozusagen leidenschaftlich und stark in seinem Beruf tätig war. Also kriegt das Ganze etwas Heldenhaftes, während der Begriff depressive Erschöpfung oder auch Erschöpfungsdepression etwas weniger Heldenhaftes bekommt, obwohl es wahrscheinlich dasselbe beschreibt. Das Interessante ist auch, wenn ich jetzt gerade dran denke, wenn wir vorher gesprochen haben über das Thema, ich muss mich stellen oder kämpfen oder auch davonlaufen und mein ganzer Körper ist in einem alarmierten Zustand, dann, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Körper in demselben alarmierten Zustand ist, ohne dass ich angegriffen werde oder ohne dass mir irgendetwas droht, dann ist es höchst seltsam und vielleicht auch unerträglich, weil ich mir denke, was ist mit mir los? Und ja, deswegen bin ich vielleicht mit dem Begriff Burnout in diesem Sinne auch nicht so glücklich.
Ja, Sie sind da auch nicht allein. Ich habe gefunden, die Süddeutsche Zeitung, die hat geschrieben, Burnout sei die gesellschaftlich anerkannte Edelvariante der Depression und Verzweiflung. Nur Verlierer werden depressiv. Burnout dagegen ist eine Diagnose für Gewinner, genauer für ehemalige Gewinner. Also die sagen auch so was Ähnliches. Und auch der Spiegel hat ja im Jänner eine Titelgeschichte gemacht zum Thema Ausgebrannt. Und die schreiben auch, dass sich hinterm Burnout eigentlich eine Depression verbirgt.
Ich denke, wenn ich das sagen kann, vielleicht in diesem Zusammenhang, was wichtig ist, dass Burnout, es wird ja immer beschrieben als eine große Belastung, die von außen auf mich hereinstürzt. Und das Interessante ist, dass ja viele Menschen in ähnlichen Arbeitsbereichen dieselben Belastungen haben, aber nicht alle erleiden sozusagen diese Erschöpfungsdepression. Worauf meiner Meinung nach vielleicht auch wenig Rücksicht genommen wird, ist, dass es eine sehr persönliche Sache ist, ob ich in ein Burnout komme oder nicht. Das hängt sozusagen von mir und meiner Persönlichkeitsstruktur ab und von meinen Verarbeitungsmechanismen. Wie kann ich auf mich hereinstürzenden Stress, oder Stress ist vielleicht ein Produkt, aber auf mich hereinstürzende Anforderungen so verarbeiten, dass ich gesund bleibe?
Das denke ich, ist jetzt ganz wichtig. Also die Belastungen sind ja, sagen wir jetzt einmal, für alle eben gleich in einer bestimmten Situation. Einige werden krank, andere nicht. Warum? Was sind so persönliche Merkmale oder persönliche eben Verarbeitungsmechanismen, die eher dazu führen, dass wir krank werden? Und vielleicht dann in einem zweiten Schritt, was wäre das Gegenteil? Also was schützt uns davor? Aber zunächst einmal, was führt, dass wir in diese Verzweiflung, in diese depressive Überlastung hineinkommen? Was sind da typische Merkmale oder Eigenschaften oder Verhaltensweisen?
Also ich denke, was mir jetzt fällt mir auch gerade ein, dass, wenn ich ein bisschen ausholen kann, nicht, wenn man sich jetzt überlegt, dass das Thema krank oder gesund. Die WHO hat in den 40er Jahren, ich glaube 1948, eine Definition weltweit lanciert, die ist heute noch gültig. Gesundheit ist ein Zustand von seelischem, sozialem und körperlichem Wohlbefinden. Krankheit, per Definition, ist das Fehlen von Gesundheit. Wenn ich jetzt ein ägyptischer Gastarbeiter in Libyen bin und ich werde auf der einen Seite von NATO-Bombern und auf der anderen Seite von Gaddafi-Bombern angegriffen, habe ich sicher nicht einen Zustand von seelischem, sozialem und körperlichem Wohlbefinden. Sicher nicht. Aber ich bin auch nicht krank, denke ich. Das heißt, ich denke, Gesundheit ist vielleicht am ehesten so zu definieren, mit der Fähigkeit, sich anzupassen, mit der Fähigkeit, sich einer gegebenen Situation anzupassen. Und das ist vielleicht auch so ein evolutionäres Merkmal. Und ob wir uns anpassen können oder nicht, da sind wir wieder bei dem Thema liebevolle, begleitende Bezugspersonen. Ist es uns gelungen, in einem stabilen, Sicherheit vermittelnden Umfeld aufzuwachsen, sichere, gute Bindungen zu haben, sichere, gute soziale Kontakte zu haben? Denn die, stellen sich heraus, sind für den Begriff, was man auch Resilienz nennt, also die Möglichkeit, sich gut anzupassen, enorm wichtig. Also wir wissen ganz klare Faktoren wie frühe Arbeitstätigkeit der Mutter, natürlich Gewalt und sexueller Missbrauch in der Kindheit, aber unterstütztes Neugierverhalten und so weiter. Es gibt eine Menge Faktoren. Die lassen Kinder so aufwachsen, dass sie sich in der Welt und auch Anforderungen gegenüber, die ihr Kinder auch ständig haben, relativ gut und sicher fühlen und sich auch anpassen können. Wir wissen, dass Menschen, die ein Burnout erleben, sehr oft Menschen sind, die übermotiviert sind, sehr gewissenhaft, sehr ringen um Anerkennung und Zuwendung durch andere, indem sie hohe Leistung bringen, die eigene Bedürfnisse vielleicht zurückstellen, um Forderungen oder Wünschen anderer entgegenzukommen. Also die sich schon ein bisschen da auch zurücknehmen und auf der Suche nach Anerkennung und Selbstwertstabilisierung dazu neigen, in eine Überforderung zu geraten und das auch allmählich oder immer weniger selbst zu bemerken.
Aber eigentlich der ideale Mitarbeiter, die ideale Mitarbeiterin, die gesucht wird.
So ist es.
Hohe Ansprüche,
sie
sind belastungsfähig, sie schauen nicht auf die Uhr, sie scheuen nicht, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, das ist richtig. Das ist der ideale Mitarbeiter, bis er ausbrennt oder bis er sozusagen nicht mehr kann. Und dann muss man sich seiner entledigen, weil dann befürchtet man längere Krankenstände. Also das ist sicher so, es ist, wenn man vielleicht die alten Industrien anschaut, ich will jetzt da nichts idealisieren oder verherrlichen, aber ich habe den Eindruck zumindest, dass die sozialen Belange von Mitarbeitern vielleicht in früherer Zeit wichtiger waren, als sie das heute sind, dass man vielleicht mehr auf sie eingegangen ist, mehr auch auf ihre privaten und sozialen Bedürfnisse und weniger sie nur als reine Leistungsträger in einem produktiven System gesehen hat. Und ich denke, man sieht das jetzt auch, also in Deutschland weiß man das seit über 60 Jahren und hat dort auch Kliniken und Institutionen gegründet, wo man auch schon präventiv oder prophylaktisch da ein bisschen entgegensteuert. In Österreich ist es noch nicht so weit, aber wir merken auch, dass Rentenversicherungsträger heute psychosomatische oder Zentren für seelische Gesundheit zum Beispiel eröffnen, weil sie sehen, dass auch diese Komponenten bei Menschen, die im Arbeitsleben stehen, eine wichtige Bedeutung haben und dass man sie berücksichtigen muss.
Also würden Sie Menschen warnen vor ständig hohem Einsatz, vor Überengagement, vor hohen Ansprüchen?
Naja.
Ständig für andere da sein, das tun, was gewünscht wird?
Ich denke, das Entscheidende ist, und da sind wir wieder dort, also wir können uns schon gegenseitig warnen, aber wir sind immerhin Träger unseres Charakters und unserer Persönlichkeit. Und wenn wir unsere Anerkennung, wenn wir da sehr bedürftig sind und wenn wir auch ein Leben leben, das sehr nach außen gerichtet ist, in der Hoffnung dann auch viel zurückzubekommen und dafür sehr viel Leistung erbringen, dann werden wir das auch tun, weil wo sollen wir unseren Selbstwert denn sonst stabilisieren? Deswegen ist die Psychosomatik vielleicht auch da ganz gut, weil sie auf dem psychotherapeutischen Weg das sozusagen verständlich macht, bearbeitet macht oder die Bearbeitung möglich macht und dann auch das Verhalten, nämlich im Sinne von Abgrenzung oder auch das Erkennen eigener Bedürfnisse und das Lernen, sie auch zu erfüllen, also den Akku vielleicht etwas aufzuladen, bevor er ganz leer wird. Das ist natürlich ein Prozess, der Zeit braucht. Das ist ein Umlernen des eigenen Verhaltens. Und dafür, glaube ich, ist Psychotherapie sicher wichtig. Gut wäre es auch, denke ich, wenn die Gesellschaft versteht oder anerkennt, eine Patientin von uns hat mal gesagt, man muss schon ein Bein abhaben, damit man krank ist. Also auch die Stigmatisierung in dem Wort Psychosomatik, wo das Wort Psych vorkommt und Psych heißt, ist der verrückt oder spinnt der oder was ist mit dem? Dass man diese Stigmatisierung vielleicht auch ein bisschen los wird und auch da weiterdenkt und sagt, wir sind nicht nur Körper, wir sind auch Seele und auch die kann erkranken. Und wie man sozusagen an den Statistiken heute sieht, ist das auch so.
Jetzt trifft man auch oft auf die Gleichung, also dass es zu diesen Erschöpfungszuständen kommt, wenn man zu viel gibt, aber zu wenig bekommt. Und das zu wenig bekommen, das würde sich jetzt ja am Arbeitsplatz dann doch auf die Chefs, auf die Arbeitgeber beziehen, nämlich dass auf der einen Seite ein hoher Leistungsdruck ist, eben es wird viel gefordert, man soll viel geben als Arbeiter, als Angestellter, aber eben was man zu wenig bekommt. Das fängt an bei der Bezahlung, dass die Bezahlung nicht als angemessen erachtet wird, dass man viel zu wenig Anerkennung und Lob bekommt. Also die meisten Chefs handeln ja auch nach der Devise, nichts gesagt ist genug gelobt oder nicht geschumpfe ist genug gelobt. In der Regel hört man vom Chef ja nur, wenn etwas nicht passt. Also es kommt viel Kritik statt Lob oder Anerkennung. Und oft wird heute sogar dann auch noch gedroht oder Angst gemacht. Eben man weiß, man kann schneller mal ersetzt werden, man wird gekündigt, man verliert diesen Arbeitsplatz. Also diese zweite Seite der Gleichung, die ist, denke ich, schon auch wichtig oder an die Seite müsste auch appelliert werden. Also hier sollten schon auch Veränderungen passieren.
Ja, also zweifellos richtig. Also wenn wir jetzt wieder auf die neurobiologische Ebene zurückkommen, dann ist, wenn wir jetzt sagen, wir haben sozusagen auf dieser Stressachse, die also im Hirnzentrum, das sich Hypothalamus nennt, bis zur Hypophyse, Nebennierenrinde, Ausschüttung von Cortisol, Beeinflussung des Immunsystems und Stressreaktion im ganzen Körper. Es gibt natürlich auch Gegenspieler. Es gibt also auch Neuropeptide oder Hormone, wenn man so will, die da entgegenwirken. Also wir können auch nicht nur Krankheitsverhalten üben, wir können auch Gesundheitsverhalten üben. Und ich denke, das wäre wichtig. Ich finde es sehr gut, dass Sie sagen, dass Lob etwas sehr Wichtiges ist, aber nicht nur Lob und Bezahlung. Also das Lob, das wir ja bekommen, sozusagen gesellschaftlich anerkannt, ist das Salär. Oder hier sagt man Zahltag. Mhm. Ne? Und das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das wo ist. Das Entscheidende, denke ich, oder was man auch weiß aus den Statistiken heraus, ist, dass Menschen, wenn sie in Stress kommen, Stress ist immer ein Ungleichgewicht sozusagen von der Anforderung und der Möglichkeit, es zu bewältigen. Ungleichgewicht meine ich deswegen, entweder es ist viel zu viel Anforderung und ich kann es nicht bewältigen, aber es ist unvermeidbar, oder es ist auch zu wenig Anforderung. Also Jobs, die sozusagen sehr fade Kontrollleistungen fordern, wo ich eigentlich nur hinschaue und mich nicht gefordert fühle.
Eintönigkeit,
keine Entwicklungsmöglichkeiten. Also habe ich die Möglichkeit aufzusteigen, mich zu verbessern, also Fortbildungen zum Beispiel zu machen, weiß man, dass das stressreduzierend ist. Leute, die sozusagen auch die Möglichkeit bekommen, sich fortzubilden, weiterzubilden, aha, da gibt's was Neues, sozusagen da ihr Interesse auch aufzubauen. Was ganz wichtig ist, wissen wir, und da wären wir zum Beispiel bei so einem Neuropeptid, dass die Cortisonschwelle deutlich erhöht, also wir sind dann weniger angreifbar, das ist das Oxytocin, ist etwas, was ausgeschüttet wird in Momenten gelingender sozialer Kontakte. Also Teams, Austausch in Teams, Kleingruppen an Arbeitsplätzen, die sich austauschen, die Kenntnisse weitergeben, die miteinander so ein Gefühl von Verbundenheit haben, ist etwas, was dem Ausgebranntsein oder dem Ausbrennen und der Überforderung deutlich entgegenwirkt. Und vielleicht ist das einer der wichtigsten Punkte. Also die Möglichkeit aufzusteigen, mich zu entwickeln, eine Perspektive zu haben, das ist ganz wichtig, und Austausch in Teams.
Also es geht immer um diese beiden, die äußeren und die inneren Bedingungen. Noch zu den inneren Bedingungen. Man sagt ja oft, man hört oft den Satz, hab ich einen Stress, hier nie einen Stress. Diesen Satz hören Sie aber offenbar nicht so gern.
Doch, also den hören wir oft, und es ist damit natürlich auch klar, was damit gemeint ist. Nur wir sehen es eben wieder aus der psychosomatischen Sicht, weil Stress ist, wie gesagt, ein Produkt. Ein Stress bedeutet, dass ich einen Stressor habe, etwas, was mich belastet. Und wie reagiere ich darauf? Also wenn jetzt ein Amerikaner vielleicht hierher kommt und gerade das erste Mal in Vorarlberg ist und er hat 3 Tage Skifahren gelernt, und dann kommt der Skilehrer und sagt, du, morgen stehen wir auf um 4 Uhr in der Früh und dann machen wir Skitour, gehen wir da körig und so. Dann denkt sich der, um Gottes Willen, also das kann ich nicht. Ich kann gerade 3 Tage Skifahren, ich kann keine Skitour machen, ich kann nicht um 4 Uhr früh aufstehen, ich muss da aufsteigen, das schaffe ich nicht. Für den ist das Stress. Für den Skiführer, der das natürlich leidenschaftlich gerne macht, ist es nicht eine Überforderung, sondern es ist eine schöne Herausforderung. Also es ist eine subjektive Bedeutung, die ich einer Sache gebe. Ich kann einer kleinen Verletzung am Arm oder einem kleinen Schmerz am Arm die Bedeutung geben, um Gottes Willen, hoffentlich ist das keine Krebserkrankung. Oder ich kann, wir wissen, dass 84% aller Menschen über 35 einmal in der Woche ein psychosomatisches Symptom haben, also irgendwo zwickt oder beißt. Und ich sage dann, ach was, das vergeht schon wieder. Also welche Bedeutung messe ich etwas zu? Und das ist das, was mir auch Stress macht. Das ist das eine, welche Bedeutung kann ich etwas zumessen? Und das zweite ist, welche Kontrollerfahrungen kann ich machen? Wenn wir als Kind gelernt haben, also ich erwähne dann ganz gern diese Werbung, die es im Fernsehen gibt, wo ein kleines Kind mit einem Roller zu einem Kasten fährt, und da steht so eine Milchflasche, die es ja schon gar nicht mehr gibt, nämlich diese. Und er versucht dann, diese Milchflasche aufzudrehen, und er ist doppelt so groß wie die Milchflasche, und er versucht, und die Schweißperlen stehen schon auf der Lippe, und ja, klack, und dann irgendwann schafft er es. Und ich glaube, der Spruch in der Werbung ist, was wären die großen Erfolge ohne die kleinen? Das heißt, er hat eine positive Kontrollerfahrung in seinem Leben gemacht. Ich kann in einer Situation, die schwierig ist, etwas verändern. das ist für das Entwickeln von Stresssymptomen oder auch dem Ausgebranntsein etwas ganz Wichtiges. Denn positive Kontrollerfahrungen geben mir auch die Sicherheit, ich kriege das schon hin. Und Menschen, die das wenig haben, also die vielleicht auch in einem Elternhaus aufwachsen, die Kindern nichts erlauben oder sagen, Achtung, tu das nicht und da könnte was passieren und um Gottes Willen, also die Neugierverhalten nicht fördern oder stützen. Diese Kinder werden sich schwerer tun in Momenten der Herausforderungen oder da. Die werden vielleicht Herausforderungen eher als Überforderungen ansehen. Also es ist Stress und letztlich auch dann das Ausgebranntsein oder die psychovegetative Erschöpfung ist etwas sehr Subjektives und es hat nicht nur Sinn von der Außenseite, Arbeitsplatzsituationen, Chef muss loben. Mhm. Es ist auch wichtig, es von der inneren Seite sozusagen dem zu begegnen. Denn ich denke an den Systemen, also gerade in einem sehr hochindustrialisierten Land wie Vorarlberg, wo ganz viel produziert wird, wo ganz viele Mitarbeiter ganz hart arbeiten müssen auch und Akkord und Doppelakkord und Dreifachschicht und die kennen den Chef gar nicht, die haben den, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die kennen vielleicht bestenfalls den Vorarbeiter.
Sie lernen eher wahrscheinlich die Schattenseiten dieser Vorarlberger Leistungsmentalität oder der Vorarlberger Wirtschaftsgesellschaft kennen, wenn in den Zuweisungen auf Ihr Department auch immer häufiger steht, Konflikt am Arbeitsplatz oder Belastungen oder...
Ja, das habe ich in Deutschland habe ich das sehr viel erlebt. Ich habe 4 Jahre in Deutschland gearbeitet, in einer großen psychosomatischen Klinik und dort war sozusagen die arbeitsplatzbezogene Problematik, arbeitsplatzbezogene Symptomatik etwas Häufiges und das ist bei uns auch so. Es wird zwar nicht so definiert, aber natürlich ist das, was wir merken. Also Menschen, die einfach auch schon seit 30, 35 Jahren vielleicht mit 15, 16 schon in einer Firma begonnen haben und jetzt 47 sind, und einfach auch ganz verständlich erschöpft. Mhm. Und man sagt ja, der ist erst 47, das ist ja noch gar nichts, der muss ja noch. Ne? Aber vielleicht haben wir übersehen, dass der schon seit 30 Jahren oder 32 wirklich wahnsinnig arbeitet. Ja. Und natürlich erleben wir diese Menschen und wie gesagt, es gibt dann Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Es gibt die sogenannte Pseudo-Zufriedenheit oder die resignative Zufriedenheit. Da gibt es ganz gute Studien dazu, Menschen, die dann sagen, ach was, mir geht's eh ganz gut, ist schon in Ordnung, also die sowas Resignatives haben. Oder Menschen, die eine Pseudo-Zufriedenheit haben, die sagen, na ja, also anderen geht's noch viel schlechter als mir, wo es wieder zu dieser Umdeutung kommt. Man verleugnet dann auch. Und es gibt welche, die eine absolute Unzufriedenheit haben und sagen, ich kann so nicht mehr. Oder die eine konstruktive Unzufriedenheit haben und sagen, okay, das passt mir nicht, ich muss da jetzt auch versuchen, selber irgendwas zu ändern. Und diese verschiedenen Typen, denen begegnen wir dann auch. Wobei den Konstruktiven natürlich am wenigsten, weil die aus eigener Kraft, und das ist sicher der wichtigste Moment, aus eigener Kraft, wenn das möglich ist, in einem starren System ist das ja nicht immer so, ist es leicht gesagt als Außenstehender, wenn es möglich ist, aus eigener Kraft dann doch etwas zu entwickeln oder eine Veränderung der Situation oder der persönlichen Einstellung zur Situation, das kann hilfreich sein.
Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf ein paar Zahlen eingehen. Was sagt die Statistik? Wie häufig sind psychosomatische Symptome?
Also ich schmunzle jetzt deswegen, weil also die internationalen Zahlen sind da ziemlich klar. Man weiß sozusagen in der allgemeinen Bevölkerung, die einen Hausarzt aufsuchen, liegen die etwa bei 20-25%. Wobei das ist eine Varianz. Bei Patienten, die stationär in einem Krankenhaus aufgenommen sind, liegt es etwa bei 35%. In Vorarlberg ist es deutlich geringer. Also die Zahlen, die man mir auch genannt hat, sind 0-1%. Also Vorarlberg
ist immer anders.
Ist anders, ist eine Ausnahme. So gesund wie hier ist man sonst nirgendwo. Und aber etwa so in dieser Größenordnung spielt sich das ab.
Okay. Das ist das eine. Ein praktizierender Internist, von dem also der tagtäglich eben als Internist mit Patienten zu tun hat, der weiß, wovon er redet, der hat mir gesagt, beim niedergelassenen Internisten haben circa 80% der Patienten kein rein organisches körperliches Leiden. 80%. Das bedeutet aber eben auch, das ist auch etwas Typisches, psychosomatische Leiden werden häufig nicht erkannt und darum auch nicht oder falsch behandelt. Und das hat Konsequenzen, die sich rein finanziell auch niederschlagen. Und die Zahlen, die ich da gelesen habe, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten.
Naja, das ist gut, dass Sie das erwähnen. Zu den 80% muss man natürlich sagen, ich bin ja auch täglich praktizierender Internist. Nicht in einer Praxis, aber in einem Krankenhaus. Es ist natürlich nicht immer ganz leicht zu sagen, ist es ein Henne oder ist es ein Ei? Was war zuerst da? Denn wenn ich eine starke körperliche auch Beschwerde oder Einschränkung habe, dann macht mich das natürlich auch traurig oder umgekehrt. Das kann dann eben beides sein. Die psychosomatische Medizin ist deswegen jetzt auch hier etabliert. Wie gesagt, in Deutschland ist sicher das in dem Sinne das fortgeschrittenste Land, weil sie das schon seit über 60 Jahren machen. Und ich glaube nicht deswegen, weil es so ein humanitäres System ist, sondern weil es sich rechnet. Und man muss überlegen, dass die Patienten, die wir sehen, oft schon 2, 3, 4, 5 Jahre mit ihren Symptomen laborieren, bei allen möglichen Untersuchungen, Ärzten, Ambulanzen immer wieder waren. Und wenn man sich nur auf das rein Körperliche beschränkt, ist es nicht zu finden. Und ich denke, das Wesentliche ist, dass man damit, volkswirtschaftlich ist es sehr relevant, weil natürlich die Mehrfachuntersuchungen, die Medikamente, die gebraucht werden,
die Operationen
oder eventuell eben auch Interventionen, Geld kosten. Die Krankenstandstage kosten ein enormes Geld und der Produktionsausfall für die Arbeitgeber. Und was, glaube ich, ganz wesentlich ist, der Patient selber, es kostet ihn sehr viel Zeit. Es kostet ihn wertvolle Zeit und anhaltende Beschwerden. Und deswegen, da muss man auch der Gesundheitspolitik hier in Vorarlberg jetzt auch, finde ich, ein Lob aussprechen, weil die Übersiedlung der psychosomatischen Abteilung in ein Krankenhaus, also das Wesen der integrierten Psychosomatik, wo man dann nicht mehr 2 Jahre wartet und wenn dann gar nichts mehr geht und man eh nichts findet, sagt, naja gut, dann soll er zur Psychosomatik gehen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man das schon vorher auch berücksichtigt, weil dann kann man genauso wertvolle Zeit, Mehrfachuntersuchungen und so weiter sparen. In Deutschland gibt es da sehr gute Zahlen, also die über einen Zeitraum von 40 Jahren zurückblicken und dort ist es so, dass im Gesundheitssystem, deswegen ist es dort auch so verbreitet, 1 Euro im Gesundheitssystem spart 3,09 Euro, also 1 Euro in der Psychosomatik investiert, spart 3,79 Euro im Gesundheitssystem. Nur aufgrund Krankenstandstage, Medikamente, Mehrfachuntersuchungen.
Also könnte man allen Gesundheitspolitikern nur raten, sich psychosomatisch besser zu informieren, weil dadurch enorme Summen erspart werden, ja. Und aber auch den Patienten eben viel unnötiges Leid, unnötige Behandlungen, unnötige Untersuchungen bis hin zu unnötigen Operationen erspart blieben.
Ja, und natürlich, man muss auch überlegen, nicht die Krankenstandstage nehmen zu und der Arbeitgeber, so wie Sie das ja auch vorher gesagt haben, ist natürlich dann nicht sehr glücklich, wenn seine Mitarbeiter sozusagen lange Krankenstandstage haben, weil das führt dann letztendlich auch womöglich zu einer Kündigung und eine Kündigung führt natürlich dann auch zu einem finanziellen Verlust und dann die Familie. Es hat also sehr weitreichende Folgen auch.
Also 1 Euro investiert in psychosomatische Abteilungen. Es gibt nur eine einzige in Vorarlberg mit wie viel Betten?
Derzeit 14.
Mit 14 Betten. Aber Sie wissen, wie viele andere Spitalsbetten das es gibt. Also eben, in die Richtung könnte man investieren. Und haben Sie die Zahlen?
Wobei, das sind deutsche Zahlen.
Okay.
Die Österreich gibt es die noch gar nicht.
Die Zahlen noch im Kopf, also wie viel Kosten eingespart werden 2 Jahre vor und 2 Jahre nach einer psychosomatischen Behandlung wurde untersucht.
Ja.
Was hat der Patient, die Patientin gekostet eben? Ohne psychosomatische Behandlung und 2 Jahre, nachdem er oder sie psychosomatisch behandelt wurde.
Ja, also aufgrund dieser Studien zum Beispiel beruhen auch diese Zahlen 1 und 3,79. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich kann das natürlich schon genau sagen, weil ich hab's nur jetzt nicht genau im Kopf, ja. Weil man muss sozusagen, man hat dann genau unterschieden, was kostet es den Arbeitgeber, wenn der Klient oder wenn die Person nicht da ist und den Produktionsausfall hat, was kostet es die Krankenkassen und letztlich, was kostet es das gesamte System. Aber die Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen. Es liegt aber so etwa bei 45-50%, die sozusagen in der Zeit nach einer psychosomatischen Rehabilitation, in Deutschland ist es mehr im Sinne einer Rehabilitation aufgebaut. In Österreich findet das jetzt statt. Es gibt also zunehmend Zentren, die das auch machen aus diesem Grund. Also in Deutschland gibt es das Modell Reha vor Rente. weil sich herausgestellt hat, dass Menschen, wenn sie zumindest, also arbeitsunfähig sind und dann zumindest nach einer psychosomatischen Klinik noch 6 Monate arbeitsfähig sind, dann rechnet sich die Betreibung oder das Betreiben solcher Kliniken bereits für die Rentenversicherer.
Ja, das war jetzt in gut einer Stunde ein Einblick, ein schneller Durchlauf durch ein großes Gebiet, aber ein Gebiet, das ich als eines der faszinierendsten finde, die psychosomatische Medizin, eben das nicht so einseitig nur auf körperliche Symptome fixiert ist, sondern eben das Ganze sieht. Und da bedanke ich mich ganz herzlich
bei Ihnen,
Herr Dr. Weinländer, für diese Erklärungen, für diesen großen Überblick. Und Sie sind wie immer eingeladen. Natürlich habe ich wahrscheinlich manche Frage, die Sie speziell interessiert, nicht gestellt, oder möchten Sie noch etwas anderes wissen oder etwas präzisierter halten oder auch eine Kritik anbringen, was Sie mit dem Thema Stress und Burnout aus psychosomatischer Sicht in Verbindung bringen. Ich habe hier ein Mikrofon und könnte zu Ihnen kommen, wenn sich jemand traut zu melden. Gerne.
Ich hätte eine Frage zu dem Thema Burnout. In den Beginnen wurde ja definiert, dass es eher den Sozialberufen zugeschrieben worden ist. Heute wissen wir, dass alle Berufsgruppen eigentlich tangiert. Ich hätte eine Frage zum Alter. Sind da jetzt eher die älteren Mitarbeiterinnen betroffen oder ältere Personen betroffen oder geht es heute mittlerweile bis zu 20-Jährigen runter? Mhm. Das ist die erste Frage. Mhm. Und die zweite Frage geht in den Bereich der sogenannten Wiedereingliederung. Sie haben vorher gesagt, es kann zu einer Kündigung kommen. Ja, natürlich, das wäre auch der einfachste Weg. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, die Mitarbeiter nach einem Krankenstand ja wieder zu integrieren in den Unternehmensprozess. Und hier würde ich gerne Ihre Meinung hören, wenn es denn das Gesetz zulassen würde, ob jetzt eher eine teilweise Eingliederung zu empfehlen ist oder zu warten, bis das Ende wieder da ist, dass der Mitarbeiter voll belastbar ist.
Also zur ersten Frage, es gibt eine sehr berühmte Burnout-Forscherin, die heißt Christine Maslach, ist an der University Berkeley in Kalifornien, die auch den MBI, also Maslach Burnout Inventory, ein Fragebogensystem entwickelt hat, um Fragebogen zu erheben, um Burnout zu erheben. Und in diesen Forschungen stellt sich heraus, dass junge Menschen genauso von Burnout betroffen sind. Allerdings haben sie meistens noch höhere Regenerationsfähigkeit. Ich habe unlängst, und zwar im ich bilde mir jetzt ein, dass es das Profil war vom Jänner oder Februar diesen Jahres, wo Statistiken veröffentlicht worden sind für Österreich, wo sich herausgestellt hat, dass die Burnout-Patienten, sage ich jetzt mal, immer jünger werden. Und das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Das ist einmal die erste Frage. Ich denke, das ist wichtig. Und wenn man jetzt sieht, dass es ja Burnout-Präventionsmaßnahmen gäbe, nur müssen die Leute das auch lernen. Deswegen ist sozusagen Rehabilitation ist nicht unbedingt das Erstrebenswerte. Ich denke, auch Prävention ist wichtig. Wie kann ich sozusagen berufsbegleitend auch lernen, mit Anspannungen oder möglichen Stressoren umzugehen? So viel zur ersten Frage. Die zweite finde ich sehr gut, dass Sie die stellen, weil das etwas ist, was ich in Deutschland gut kennengelernt habe, nämlich die stufenweise Wiedereingliederung. Dort hat man den Kliniken auch, weil man muss überlegen, wir haben doch die Möglichkeit, diese Menschen über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen, kontinuierlich 24 Stunden am Tag zu sehen. Das heißt, wir haben schon eine ganz gute Möglichkeit zu beurteilen. Wir treffen natürlich auch nicht immer den Nagel auf den Kopf und sind auch nicht allwissend. Aber im Gegensatz zu vielleicht Amtsärzten oder begutachtenden Ärzten, die diese Menschen vielleicht eine halbe Stunde einmal sehen oder eine, sehen wir sie doch dauernd und haben dann eine ganz gute Möglichkeit, auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr ist jemand belastbar. Wir arbeiten ja auch, also bei uns ist es so, dass im Therapieprogramm sehr viel Bewegung, Sport, aber auch Malen und Zeichnen und also Aufgabenstellungen und die Bewältigung derselben, das ist da drinnen. Also wir können auch ganz gut beurteilen, wie sehr kann jemand mit Aufgabenstellungen umgehen, wie sehr kann er sich seine Zeit einteilen und so weiter. Ich denke, dass die stufenweise Wiedereingliederung eine sehr gute und großartige Chance wäre, wenn es die gäbe, aus meiner Sicht, aus meiner laienhaften, ich bin nur Arzt, ja, Sicht. Und das haben wir in Österreich, soweit ich weiß, glaube ich eben nicht. Und auch in der Schweiz gibt es das. Und wenn wir Schweizer Patienten behandeln, dann fordert der Arbeitgeber von uns auch ein kurzes Statement, ob wir glauben, also nicht der Arbeitgeber, sondern der Kostenträger, Versicherung, ob wir glauben, dass jemand in den Arbeitsprozess wieder eingliederbar ist oder nicht. Also eine sozialmedizinische Empfehlung nennen wir das dann.
Das ist ja auch so etwas Spezielles für Vorarlberg oder für Österreich, eben, dass es bei uns wirklich nur diesen Zustand entweder oder gibt. Ja. Entweder ist jemand ganz gesund oder ganz krank. Und ich höre auch immer von Ärzten, also die in der Schweiz gearbeitet haben, dass es dort ja möglich ist, jemanden teilweise krank und teilweise gesund zu schreiben. Und das ist auch ein besonderes Anliegen der Arbeiterkammer. Präsident Hubert Hemmerle und der Direktor Rainer Keckheiß, die versuchen jetzt auch in die Richtung etwas in Gang zu bringen, weil dieses Entweder-Oder ist einfach untauglich. Und sowohl für die Betroffenen wie auch für die Betriebe.
Ich erlebe auch, dass wir dann zum Beispiel hineinschreiben, aus unserer Sicht arbeitsfähig, allerdings ist bei Arbeitsantritt womöglich mit wieder oder erneuten längeren Krankenständen zu rechnen, weil er also so rasch in eine Überforderungssituation wieder hineingerät. Also da bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie auch dafür sind.
Ich habe eine Frage, gibt es in Deutschland in den Schulen das Unterrichtsfach bereits Gesundheitsvorsorge oder Stressbewältigungsprogramme, etwas in der Richtung?
Also ich bin Wiener, Österreicher, kein Deutscher, obwohl ich immer, man fragt mich hier immer wieder, ob ich aus Deutschland komme. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Was mir in Deutschland aufgefallen ist, ist, dass es sozusagen, also zwei Dinge. Die Frage finde ich sehr gut. Erstens deswegen, weil ich denke, wir könnten als Psychotherapeuten, wären wir nicht mehr wichtig, wenn es bessere oder besser ausgebildete und mehrere Pädagogen gäbe. Also wenn man Kinder sozusagen, Menschen, die aufwachsen in ihrem sozialen Umfeld, Eltern, Schule, Freunde, soziale Kontakte, Peergruppen und so weiter, wenn die dort lernen oder schon früher lernen, dann sind sie als Erwachsene sozusagen anders mit dem modernen Wort aufgestellt. Also finde ich die Frage sehr gut. Ich glaube nur nicht, dass es so ist, weil was ich höre, auch aus Deutschland, ist natürlich Lehrermangel und Überforderung. Und ich kann mich übrigens erinnern, dass auch in dieser deutschen Klinik, wo ich 4 Jahre war, in den Sommermonaten waren fast 60% der Klienten Lehrer, die nahe dem Burnout, oder früher hat man auch Nervenzusammenbruch gesagt, gekommen sind. Was ich gemerkt habe, das war, ich bin jetzt seit 2007 hier in Vorarlberg und so bis 2006 war in den Schulen, vor allem im süddeutschen Raum, hat man das Sporttraining vollkommen umgestellt, nämlich auf Ausdauer, Ausdauerleistung, Konditionstraining und auch sozusagen die persönliche Anforderung, wie gehe ich damit um, wie kann ich das persönlich bewältigen, dass ein anderer mehr schafft als ich. Das wurde so ein bisschen trainiert dort. Aber zu dem, was Sie meinen, glaube ich, gibt es das in der Form. Soweit ich weiß, nicht.
Ich wollte fragen, ob ich es richtig sehe, dass man den empfundenen Stress am Arbeitsplatz minimieren könnte, wenn der Abteilungsleiter, der die Arbeiten verteilt, die Arbeiten dem Mitarbeiter angepasst verteilt. Was natürlich voraussetzt, dass sich die zwei miteinander gut vertragen, vertrauen und auch austauschen, damit jeder weiß, was er vom anderen erwarten kann und verhält.
Also wenn man davon ausgeht, nicht, dass Stress ein Ungleichgewicht ist zwischen dem, also wenn man sagt, ich komme in eine Situation, die für mich unbewältigbar scheint, aber gleichzeitig auch unvermeidbar ist. Also du musst das jetzt machen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann es nicht. Also es ist unvermeidbar, ich kann es nicht vermeiden und ich kann es aber auch nicht, es ist unbewältigbar. Wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, dann ist sozusagen die schlechteste Voraussetzung, die ich haben kann. Und wenn ein Vorarbeiter oder wenn ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schichtführer oder ich weiß es jetzt nicht genau, in einem guten Austausch mit jemandem ist und so der persönliche Austausch stattfinden kann, dann ist das sicher toll. Weiß noch nicht, ob das immer möglich ist. Aber ich glaube, da haben Sie ganz recht. Ja.
Dann dürfte es keine Freundelnwirtschaft geben, die es ja fast überall in den Abteilungen und Betrieben gibt. Gell? Aber die einen, die dürfen alles, die anderen gar nichts. Und ja, da müssten die Chefs auch einiges lernen, glaube ich. Hier ist noch eine Wortmeldung.
Ich habe auch zwei Fragen. Einmal Können Sie etwas sagen über Ihre Arbeit, also für stationäre Patienten? Wie lange sind die ungefähr durchschnittlich stationär? Und was ist hauptsächlich die Therapie? Sind das Gespräche oder welche anderen Dinge sind da wie bedeutend, vielleicht auch sozialarbeiterisch? Und das Zweite, eine zweite Frage noch, ob Sie eine Vision haben, eine gesundheitsökonomische, wie es möglich sein kann, auch in einem niedergelassenen ärztlichen oder ambulanten Netzwerk besser psychosomatisch arbeiten zu können. Sie haben vorher erwähnt, das braucht Zeit. Und wir sehen als niedergelassene Ärzte natürlich auch ganz häufig, ich sehe das auch viel häufiger als 25% in vielen Gruppen, dass solche Symptome auftreten. Man hat aber dann ja häufig nicht so viel Zeit. Und es wird dann zwar muss toleriert werden, wenn jemand 7x5 Minuten bekommt bei vielleicht 5 verschiedenen Ärzten, aber es ist nicht vorgesehen, dass man mal eine halbe Stunde bekommt. Haben Sie da eine Idee, dass sich da was ändern könnte? Wird das realistisch sein oder bleibt das schwierig?
Dr. Johannes Gechter ist niedergelassener HNO-Arzt in Bregenz, nur zur Information.
Tinnitus. Zu den 20-25%, ist immer die Frage, wie erhebt man eine Statistik, also wie hoch ist das Ausmaß psychosomatischer Störungen in ärztlichen Praxen? Also es gibt eine Statistik, zum Beispiel ist die Frage, woran erkenne ich das? Und 20-25% ist zum Beispiel, es besteht bei jemandem, der eine allgemein ärztliche Praxis aufsucht, gleichzeitig eine diagnostizierbare psychische Erkrankung, also die mit einer F-Diagnose gestellt werden könnte. Die sozusagen vielleicht Störungen haben, die nicht unbedingt mit einer psychiatrischen Erkrankung einhergehen, sind wahrscheinlich wirklich mehr möglich. Bei uns ist es so, dass, also während man in England zum Beispiel etwa 10 bis 12 Wochen Patienten stationär aufnimmt, in Deutschland sind es 6 bis 8 Wochen, in Wien sind es 8 Wochen, bei uns sind es 6 Wochen. Wir sind statistisch also deswegen nicht viel schlechter. Wir sind deutlich besser als 4 Wochen. 4 Wochen ist einfach viel zu kurz. Das weiß man durch alle Studien hindurch. Bei uns ist es so, dass wir auch möglichst arbeitgeberverträglich 6 Wochen haben. Was ganz gut ist, es gibt dann auch sozusagen, kann man aufteilen in 3x2 Wochen. Nämlich so ankommen und verstehen, worum es geht, fest arbeiten und dann sozusagen auch schon in das, also und dann die Umsetzungsphase und Konsolidierungs- oder Verfestigungsphase. Wenn man jetzt, wenn das Thema auch heute Burnout ist und ich sage, es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine depressive Störung, dann muss man überlegen, dass Depression nicht eine ausschließlich seelische Erkrankung ist. Denn ein Depressiver kann nicht zu Musik auf einem Bein durch einen Raum hüpfen. Also ein Depressiver ist auch deutlich antriebsgehemmt. Es ist auch eine körperliche, es gibt Schlafstörungen, es gibt Verdauungsstörungen, es gibt Antrieb, der Antrieb ist deutlich vermindert. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir ein sehr intensives psychotherapeutisches Programm haben. Jemand, der bei uns aufgenommen ist, hat 810 Minuten Psychotherapie pro Woche. Ein ambulanter Patient hätte 50 Minuten pro Woche. Also es ist 16,2 Mal so viel. Gleichzeitig das alles neben der ärztlichen Versorgung. Und gleichzeitig, was bei uns sehr viel gemacht wird, ist Bewegung. Also Gymnastik, Sport, Spaziergänge, Wanderungen, Aquagymnastik, Schwimmen, Feldenkreistherapie, also auch eine Bewegung, die gleichzeitig auch Entspannung ist. Wir haben ein Pflegeteam, das toll ausgebildet und weitergebildet ist. Die machen sehr viel Imaginations- und Entspannungsübungen wie progressive Muskelrelaxation. Also unser Ziel ist immer, Menschen so zu aktivieren, dass sie selber, es geht ja immer um das selber, das dann anwenden und umsetzen können. Also wir verstehen uns eher als eine Ausbildungsstelle oder als eine Lernstelle, man nennt es auch vielleicht Psychoedukation, also auch zu erziehen und auch bewusst zu machen, wie man sich selber am besten helfen kann, um weniger in Abhängigkeiten zu geraten. Wir entlassen die Patienten immer am Wochenende nach Hause, weil das wichtig ist, um dort die Gespräche zu führen mit Angehörigen, primären Bezugspersonen, Konfliktpersonen, das eben zu üben und auch das eigene soziale Umfeld zu bearbeiten, zu schauen, in welche schwierigen Situationen kommen wir dann oder kommen sie dann und das in der nächsten Woche dann weiter zu bearbeiten. Ja.
Und noch für den niedergelassenen Bereich Ideen, wie es möglich wäre, ja, also, stärker psychosomatisch zu arbeiten, ja, mehr Zeit zu haben.
Das mit dem psychosomatisch bearbeiten, die psychosomatische Medizin ist ja vielleicht nicht ein unbedingt eigenes Fach, aber die psychosomatische Medizin ist ja nichts anderes als vielleicht eine Betrachtungsweise, dass ich sage, ich betrachte körperliche, seelische und soziale Komponenten einfach gleichzeitig und gleichwertig. Und dass ich nicht nur sage, das ist wichtiger als das andere, sondern es hat alles seine gleichzeitige, gleichwertige Bedeutung. Und ich denke, wenn ich nur in diesem Sinne herangehe und sage, sagen Sie, wie geht es Ihnen in Ihrem Leben so oder wann hat denn das genau begonnen und es stellt sich heraus, es hat 3 Monate nach einer Scheidung begonnen, dann sind Sie schon einen enormen Schritt weiter, weil der Patient sich dann auch sofort verstanden fühlt und sagt, aha, ja, vielleicht hat das wirklich einen Zusammenhang. Ja, und dann ist die Frage, ob man dafür Zeit aufwenden kann oder nicht. Oder ob man rät in eine spezialisierte Institution. Es gibt ja auch im Vorarlberg viele niedergelassene Psychotherapeuten. Es gibt institutionelle Vereinigungen, wo das auch angeboten wird. Und man muss nicht deswegen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Ja. Ich lade Sie gern ein. Auch wir haben immer einen psychosomatischen Freitag. Den machen wir 4-5 Mal im Jahr. Wenn Sie mir Ihre Karte geben, dann schreiben wir Sie an und dann laden wir Sie gerne ein.
Ja, noch eine Wortmeldung, dann denke ich mit Blick auf die Uhr, dass wir langsam dann zum Schluss kommen.
Das Thema Burnout, ich sage, entsteht ja in gewissen Phasen und Stufen, die man durchlebt. Jetzt hat man auch gehört, dass man selbst an sich das ja nicht so wahrnimmt. Jetzt gibt es Leute, wie jetzt Interessensvertreter in Unternehmungen, die ja damit konfrontiert sind und unter Umständen auf so ein Thema angesprochen werden. Was haben solche Personen für eine Möglichkeit, jetzt diese Personen, die jetzt angeblich betroffen sind, zu motivieren, dort etwas zu tun, es anzusehen lassen oder was auch immer?
Also Betriebsrat, Personalvertretung.
Also ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Ein Personalvertreter erkennt bei einem Mitarbeiter die Symptome und möchte den dann darauf ansprechen. Das meinen Sie? Mhm. Wenn der Personalvertreter geschult ist und weiß, was Burnout bedeutet und welche Personen am ehesten dazu neigen, das ist ganz gut herauszufiltern oft. Denn es sind Menschen, die, wie gesagt, sehr motiviert sind, fast übermotiviert sind. Es gibt auch den Begriff, Freudenberger hat das gesagt, zwanghaft motiviert sind, viel Leistung zu erbringen, also viel um Anerkennung buhlen und kämpfen. Und eigene Bedürfnisse zurückstellen, umdeuten, umbewerten und so weiter und so weiter. Wenn er das erkennen kann dann und mit diesem Kollegen dann auch spricht und sagt, du, ich habe das Gefühl, dass du dich da sehr verausgabst und es ist möglich, dass du dann einmal in eine Überforderungssituation gerätst. Ich würde dir raten, vielleicht, ich weiß nicht, mit dem Betriebspsychologen einmal zu reden oder auch zu schauen, wie könntest du damit umgehen? Ich denke, Ich habe mal eine Patientin aufgenommen, es passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut daher, die mit einer hochgradigen Magersucht gekommen ist. Essstörungen behandeln wir relativ viel. Und ich war ganz erstaunt, ich habe diese Patientin oftmals schon vorher in einer Bäckerei gesehen als Mitarbeiterin. Und ich habe mir immer gedacht, soll ich sie ansprechen oder nicht? Weil ich bin jetzt Kunde in dieser Bäckerei, gleichzeitig bin ich Arzt und kenne mich mit Essstörungen ziemlich gut aus. Und ich habe sie nicht darauf angesprochen, weil ich mir gedacht habe, es passt der Rahmen nicht und es ist vielleicht auch unerwünscht. Sie kam dann ein Jahr oder 1,5 Jahre später tatsächlich zu uns und da habe ich sie gefragt, sagen Sie, ich kenne Sie, bin oft begegnet, hätte ich Sie darauf ansprechen sollen oder nicht? Und sie sagte, ja, ich hätte mich sehr gefreut, wenn Sie mich darauf angesprochen hätten. Jetzt weiß ich es und in Zukunft, das gilt natürlich nicht für alle, werde ich es tun. Ich denke, allein das Ansprechen darauf ist auch ein Signal, es liegt mir was an dir. Und das, es liegt mir was an dir, ist ein gelingender sozialer Kontakt. Der schüttet wieder Oxytocin aus, der erhöht die Cortisolschwelle und schon habe ich schon eine Veränderung bewirkt, allein durch das Ansprechen, denke ich, unter Umständen, wenn es gut gemacht wird.
Ich hoffe, dass wir mit diesem Abend diese Hemmschwelle, die mit dem Wort Psycho oft verbunden ist, etwas senken konnten, dass Sie etwas mehr verstanden haben und vielleicht auch gut annehmen können, diese Zusammenhänge, dass der Körper oft für die Seele spricht, dass Gesundheit auch eine Gefühlssache ist, dass auch Gefühle ganz eine wichtige Rolle spielen bei der Entstehung von Krankheit und auch wieder bei der Gesundung. Die psychosomatische Medizin hat bisher im Land bei uns keine Lobby. Dr. Georg Weinländer ist der Einzige, ein Einzelkämpfer. Und vielleicht hat auch diese Veranstaltung ein klein wenig Lobbyismus für die Psychosomatik sein können. wenn ich so zuhöre, dann fällt mir auch ein, in der katholischen Kirche, da gibt es die 14 Nothelfer, die kennt man heute kaum mehr, der Christophorus ist einer oder der Blasius, aber einer ist auch der heilige Georg. Und ich denke mir, der Georg Weinländer ist ein moderner Nothelfer, wenn man jahrelang von Arzt zu Arzt geschickt wurde und keine Hilfe bekommen hat und dann vielleicht endlich bei ihm landet. Ganz herzlichen Dank.
Also